12 Uhr mittags. Das Filmmagazin auf Radio 1. Live vom Filmfestival Cottbus. Mit Knut Elstermann.
Wir haben es ja gerade im Wetterbericht gehört, also in ganz Brandenburg kommt die Sonne raus. Auch jetzt hier in Cottbus, nach drei so unfassbar trüben Tagen. Es war total neblig, ich habe von der Stadt nichts gesehen, aber es war ja auch richtig so, wir sollten ja auch ins Kino gehen. Das haben die Menschen auch gemacht, die Kinos waren gut gefüllt, zumindest nachmittags und abends. Denn die Leute hier in Cottbus wissen sehr genau, es ist ein einmaliges Festival, es ist eine einmalige Gelegenheit, Filme zu sehen aus Osteuropa, aus Südosteuropa, filmische Begegnungen mit den Machern auch hier zu erleben, denn die kommen ja größtenteils auch her. Ein Festival der kurzen Wege und der direkten Begegnungen. Das macht Cottbus so einmalig. Wir haben es sehr genossen. Wollen Sie heute auch noch mal mitnehmen, zwei Stunden lang Ihnen die wichtigen Filme nahebringen, die ja größtenteils hier auch noch zu sehen sind. Morgen ist auch der große Publikumstag, also ausschließlich für das Publikum dann viele Screenings. Natürlich reden wir aber auch über Filme, die Sie sehen können, ganz normal im Kino um die Ecke in diesen kommenden zwei Stunden. Herzlich willkommen zu zwei Stunden Kino im Radio hier aus der Stadthalle in Cottbus. Radio 1 zur Vormittags, das Filmmagazin, wir sind live in der Stadthalle, Licht durchflutet dieses Foyer und dann hat sofort bessere Laune, wie finde ich, man kommt sofort hoch und freut sich, zumal wir ja wirklich ein spannendes Programm noch erleben, es gibt noch wichtige Filme, die hier laufen und wir haben uns am Anfang überlegt, wollen wir über zwei Filme reden, die Sie auch sehen können, also ganz konkret ist das der neue Film von der polnischen Regisseurin Małgorzata Czumowska, die wir bestens kennen, die hat tolle Filme gemacht, wie Das bessere Leben, Im Namen des, arbeitet ja meistens zusammen mit ihrem Mann, also mit dem Kameramann. Mit dem hat sie dann eben auch gemeinsam Regie geführt, in diesem Falle mit Michael Englert. Der neue Film, also der hier in Cottbus zu sehen ist, einmal lief er schon, läuft auch nochmal, heißt Her Body. Und den kann aber auch jeder sehen, ganz normal in Deutschland, denn den gibt es auf DVD bereits. Oder man kann ihn auch streamen, wenn man möchte. Begrüße erstmal ganz herzlich. Schön, dass du da bist. Tolle Sache. Jörg Taschmann,
ich grüße dich,
Knut. Cottbus, dich zu sehen. Hallo, mein Lieber. Also wir wollen über zwei Filme reden. Wir reden zum einen über den Film, der ins Kino kommt, Frau aus Freiheit von Małgorzata Czumowska. Und zum anderen über den Film Her Body, das ist ein tschechischer Film, der die Leute ja auch sehr bewegt hat und noch weiter bewegen wird. Das ist der Film, den man auf DVD sehen kann. Und der Film von Małgorzata Czumowska ist dann ganz normal am Donnerstag in den Kinos angelaufen. Fangen wir mal an mit Her Body.
Ja.
Film aus Tschechien. Das ist interessanterweise eine wahre Geschichte über eine Turmspringerin, die dann wechselt in die Pornobranche. Und die Regisseurin kommt vom Dokumentarfilm, soweit ich weiß. Und ich glaube, das sieht man dem Film irgendwie auch an. So setzt er die Geschichte um. Also irgendwie auch dokumentarisch.
Ja, es geht wie gesagt um diese Turmspringerin Andrea Absolovna. Und das ist das Spielfilmdebüt der Dokumentarfilmregisseurin Natalia Cisarowska. Und sie zeigt erstmal so zunächst zwei Schwestern in so einer kleinen Stadt, zwei Sportlerinnen, die sich auch sehr nahe stehen, aus einem sehr einfachen Elternhaus kommen. Und die Eltern wollen unbedingt, dass die Erfolg haben. Und der Film bleibt. Und da merkt man eben auch das dokumentarische Sozial eben sehr verankert. Und diese Springerin war die große Olympiahoffnung für Atlanta 96. Dann hat sie eine Wirbelsäulenverletzung, muss mit dem Sport aufhören, aber es gibt überhaupt kein soziales Netz mehr, was sie auffängt. Dann hat sie halt Pech gehabt. Dann landet sie erstmal im Supermarkt an der Kasse und irgendwann über einen Freund, befreundeten Fotograf, macht sie dann Karriere in der Pornobranche. Aber das wird eben niemals reißerisch oder spekulativ erzählt, sondern als eine Geschichte einer jungen Frau, die vor dem Nichts steht und dann eine ungewöhnliche Entscheidung trifft und sich damit auch sehr unpopulär macht in der Stadt, aus der sie kommt, bei den Eltern. Das führt natürlich auch zu großen Problemen, weil den Eltern und der Schwester ist erstmal sehr peinlich, dass sie nun in der Pornobranche ist.
Also das ist der eigentliche Konflikt des Films, denn mit der Arbeit geht sie ganz normal um. Dann sagt sie sich, okay, so eine Art Selbstermächtigung, jetzt endlich habe ich wieder Geld oder kann mir eine schöne Wohnung leisten und. Das wird gezeigt, es wird natürlich auch die Arbeit gezeigt. Jörg, ich habe den Film auch gesehen und dachte mir auch schon, oh, wie machen die das jetzt? Der Film hat eine Altersfreigabe, auch in Deutschland ab 18. Was zeigt man nicht, ist ja die große Frage.
Also ich finde, da macht die Regisseurin auch sehr vieles richtig. Es gibt einmal eine explizite Sexszene, das hat, glaube ich, dem Film in Deutschland das ab 18 eingetragen. In Tschechien, glaube ich, war der sogar nur ab 16. Und man zeigt natürlich auch, wie so Pornodrehs funktionieren. Der Film ist da nicht prüde, aber er ist eben auch nie voyeuristisch. Und es wird eben auch sehr ambivalent gezeigt. So unter den Darstellerinnen und Darstellern herrscht schon so eine Art Kameraderie, so eine Art netter Umgangston. Aber man sieht eben eben auch, dass die Männer, die dahinter stehen, eben Frauen nur als Ware sehen. Und Andrea Absolovna, die unter dem Pornonamen Lea de May bekannt war, sie will einfach frei über ihren Körper verfügen und auch frei über ihre Sexualität entscheiden. Und die wird auch nicht gezwungen oder manipuliert. Und so schafft es eben die Regisseurin, ihre Entscheidung immer auch als eine, wie du schon selber gesagt hast, als eine selbstbestimmte zu zeigen. Da wird nicht moralisiert oder mit Klischees gearbeitet. Und dann hat der Film auch eine sehr dramatische Komponente, die wir jetzt nicht verraten wollen. Und dadurch geht er dann auch wirklich unter die Haut und man ist auch mit voller Empathie dabei. Und insofern ist das wirklich ein bewegender Film.
Ja, fand ich auch diesen Umgang mit Körperlichkeit. Weil natürlich ist aber klar, es sind immer Projektionen von außen. Wenn sie Sport macht, muss sie total abmagern. Wenn sie in der Branche arbeitet, muss sie bestimmte Männerbilder bedienen. Also das hat immer was zu tun, auch mit einer eigenen Körperlichkeit, mit der Verteidigung irgendwann auch des eigenen Körpers. Also ich war auch ziemlich fasziniert von dem Film. Ist heute nochmal zu sehen, 20.30 Uhr im Glätthaus, Her Body. Und wie gesagt, kann gestreamt werden, ist als DVD zu haben und ist ein interessantes Beispiel für die Lebendigkeit des tschechischen Kinos. Kann man, glaube ich, und sagen, ja. Gehen wir zum nächsten Film, der also ganz normal angelaufen ist im Kino am Donnerstag, Frau aus Freiheit von Małgorzata Czumowska, die ja irgendwie auch bei ihrem Thema geblieben ist, nicht? Denn sie erzählt ja sehr oft von Menschen, die wegen ihrer sexuellen Orientierung in einem sehr konservativen Land in Polen dann auch in Schwierigkeiten hineingeraten. Ich glaube, so ähnlich ist es jetzt hier vom Thema her.
Ja, diesmal geht es um Andrzej, also der schon zu Beginn des Films ein kleiner Junge in Mädchenkleidern ist, dann klettert er auf so einen Baum, hat den Schleier geklaut und dann unten stehen die ganzen kleinen Mädchen und wollen, dass er runterkommt, weil die wollen den Schleier haben. Das ist eine sehr, sehr schöne, sehr, sehr poetische Szene, auch wunderbar gefilmt von Michael Englert, dem Kameramann. Aber Andrzej fühlt sich eigentlich als Mädchen und meint, er ist im falschen Körper geboren, heiratet dann schnell, ist auch eine Liebesheirat, aber irgendwann kommt es zu Erektionsstörungen und irgendwann sagt er dann offen, er sei Aniela. Er will nicht mehr Andrzej sein. Nur noch Frau. Und dann gibt es einen großen Zeitsprung in diesem Film, weil der fängt noch im kommunistischen Polen an, noch vor 89. Und spielt dann eben hauptsächlich in den frühen 2000er Jahren.
Jetzt haben diese Filme von den beiden, also ich habe es ja schon genannt, du auch, Małgorzata Czumowska und Michael Englert als der großartige Kameramann, also Meister seines Fachs, die haben ja oft eine sehr politische Dimension und es geht ja hier in diesem Fall ja auch wieder um die Verbindung von politischem und privatem. Wie gut ist diese Verbindung gelungen?
Ich finde, der funktioniert wirklich auf diesen beiden Ebenen. Da ist einmal eine sehr berührende persönliche Geschichte, auch eine Geschichte einer Ehe, die wie gesagt als eine Liebesheirat begonnen hat und nun muss aber diese Ehefrau damit klarkommen, keinen Ehemann zu haben, aber immer bleibt dann noch der Vater ihrer Kinder, der aber eben auch die Mutter immer eigentlich war. Und Joanna Kulik spielt diese erwachsene Ehefrau, die kennen wir aus Cold War von Pavel Pawlikowski beispielsweise, eine wunderbare Darstellerin, wie ich finde. Und sie spielt das dann eben auch sehr ambivalent. Da ist Zuneigung da, da ist Wut da, Enttäuschung, auch eine große Toleranz erstaunlicherweise und immer noch so eine Form von Liebe. Und die Cis-Frau in der Hauptrolle, Małgorzata Hajewska-Krzysztofik, die spielt dann Aniela Andrzej. Und auch das ist sehr vielschichtig und überzeugend. Allerdings fand ich da den Zeitsprung zu radikal, weil sie ist etwas älter als Joanna Kulik, aber die jüngeren Darsteller sind gleichaltrig. Also da muss man erstmal rüberkommen als Zuschauer. Irgendwann ist man dann drin in der Geschichte und dann akzeptiert man das auch. Und es ist diesem Regieduo dann wirklich wieder gelungen, einen thematisch und aber auch optisch sehr überzeugenden Film, also gerade das Licht und die Bildkompositionen haben mich auch sehr, sehr mitgenommen, weil das ist viel zu selten, dass man das im Kino eigentlich sieht. Und es wird eben ein Polen gezeigt zwischen Konservatismus, Katholizismus und Moderne.
Ja, ganz herzlichen Dank dir, Jörg Taschmann, war das mit zwei Filmen. Wir sortieren nochmal, also wir haben gesprochen über Frau aus Freiheit, der ist am Donnerstag in den Kinos angelaufen, aus Polen, überall in Deutschland ganz normal zu sehen. Und dann haben wir Her Body hier nochmal zu sehen um 20.30 Uhr heute im Glätthaus, ansonsten einfach auf der DVD. Danke dir.
Gerne.
Radio 1, wir sind live dabei beim Festival des Osteuropäischen Films. Es ist das 34. übrigens, nächstes Jahr dann ein großes Jubiläum. Wir sind hier in der Stadthalle, wo auch viele Filme laufen, viele Leute auch kommen und natürlich jetzt in die Filme hineingehen. Es gibt in diesem Jahr, es war im vergangenen Jahr auch schon so und natürlich auch ganz logisch, einen großen Schwerpunkt, den Blick zur Ukraine. Also ukrainische Filme, Filmemacherinnen, Macher sind hier bei uns. Wir haben Diskussionen natürlich, wir haben eine große Vielfalt übrigens auch des ukrainischen Filmschaffens, was auch schön und verblüffend ist. Im Wettbewerb zum Beispiel, kommen wir später noch drauf, läuft ein Science-Fiction-Film aus der Ukraine, You Are My Universe. Aber auch in anderen Reihen sieht man eben wichtige Produktionen. Und eine hat uns ganz besonders angerührt, ist ein langer Kurzfilm, würde ich mal sagen. Ein Film, der erzählt eben von ganz normalen Menschen, jungen Frauen, sehr jungen Frauen, unter den Bedingungen des Krieges. Und zwar sowohl dort als auch im Exil. Wie gehen sie mit ihren Ängsten um? Wie erzählen sie? Und das Tolle an diesem Film ist, sie erzählen eben von sich selbst. Sie sind Mitautorinnen ihres eigenen Films. Aber es gibt natürlich auch eine Regisseurin, die wir bestens kennen. Hier in Cottbus im vergangenen Jahr war sie auch mit einem sehr persönlichen Film hier, How Far's Close. Da ging es um die Mutter, die emigriert. Heute ist sie also jetzt hier als Schöpferin des Films Teen Angst. Und ich freue mich sehr, dass sie da ist, Inga Polipchuk. Schön, dass du da bist. Hallo, hallo.
Hallo, guten Morgen, guten Tag. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
Also dein Projekt, was ich schon ein bisschen skizziert habe, ist eben wirklich eine Kollektivarbeit. Du bist zwar die Regisseurin, es gibt auch einen Rahmen, den du schaffst, aber wie bist du dann umgegangen damit? Also das sind auch so professionelle Kurzfilme. Wie sind die gemacht worden?
Das ist ein sehr außerordentliches Projekt für mich gewesen. Ich bin von zwei NGOs, von einer ukrainischen NGO, Platforma 2. Die sind aus Mariupol, jetzt in Kiew, im Exil, weil sie aus Mariupol fliehen mussten. Und einer deutschen Verein Bridgeworks eingeladen worden, eigentlich in der ersten Linie, um einen Dokumentarfilm-Workshop zu machen. Wir haben eine Gruppe ausgewählt, wir hatten über 80 Bewerbungen und haben dann 9 junge Frauen ausgewählt, die an diesem Online-Workshop 2 Monate lang teilgenommen haben. Und dann war auch die Idee, wir machen gleich einen Film draus. Genau, außer diesen Sitzungen jeden Samstag, so 3,5 Stunden jedes Mal, habe ich jede von ihnen dann auch persönlich betreut. Wir haben zusammen geguckt, was wäre jetzt das Interessante. Und tatsächlich, die meisten von ihnen haben ihre Ideen schon gleich auch mitgebracht. Also das war nicht so, dass ich gesagt habe, du mach das oder nicht, sondern die meisten wussten schon, was sie machen wollen. Und ich habe nur dabei geholfen, ein bisschen geführt und geleitet. Und mit den anderen haben wir zusammen gesucht, bis wir gefunden haben. Und dadurch ist dann tatsächlich so ein kollektives Projekt entstanden.
Das ist wirklich ganz faszinierend. Ich muss kurz erklären, warum Inga so fantastisch Deutsch spricht. Du hast auch in Berlin studiert unter anderem. Also lange gelebt in Deutschland und kannst diese Sprache eben wirklich absolut perfekt. Jetzt sind das eben unterschiedliche Frauen, auch was das Alter betrifft. Nicht? Also von 16 bis 20 so etwa. Gibt es trotzdem etwas, was auch in der Erzählweise vielleicht sie verbindet? Manche sind eben ganz woanders in Hannover, in Berlin, sind emigriert. Andere sind wirklich noch dem Krieg ausgesetzt.
Sie verbindet alles, dass sie alle aus der Ukraine kommen, aber ansonsten würde ich sagen, haben sie sehr unterschiedliche Lebenssituationen. Einige von ihnen wohnen sehr in der Nähe des Frontes, zum Beispiel in Kharkiv, oder eine Teilnehmerin war in der Nähe von Cherson, in Cherson-Region, also wirklich sehr nah an der Frontlinie, und andere zum Beispiel in Berlin, die nach Berlin geflüchtet ist, oder nach Potsdam oder nach Neuss, oder auch zum Beispiel eine Teilnehmerin aus Kramatorsk im Donbass, die nach Lviv geflüchtet ist, in den Westen der Ukraine. Und so unterschiedlich sind auch ihre Geschichten. Es sind nicht alle Geschichten über den Krieg direkt. Es sind Geschichten über Liebe oder welchen Beruf wähle ich für meine Zukunft. Es sind eigentlich sehr menschliche Geschichten, aber dieser Krieg spielt trotzdem irgendwo im Hintergrund eine Rolle, weil sie einfach dem ausgesetzt sind und auch die Frauen, die jetzt in Deutschland sind.
Genau, da würde ich gerne noch eine Frage zu stellen, weil natürlich berühren einen die Geschichten, die direkt im Krieg spielen, ganz besonders. Da geht es auch um Verluste, um liebe Menschen, die gestorben sind. Also diese ständige Gegenwart der Angst und des Todes. Aber mich hat eben komischerweise eine Geschichte berührt, die ganz banal ist. Nämlich die junge Frau in Berlin ist das, glaube ich, die ihre Wohnung dann malert. Also sie hat endlich eine kleine Wohnung bekommen und während des Malerns denkt sie darüber nach, was wird mit mir, was soll ich machen, Berufsausbildung, wie geht es überhaupt weiter, wie kann ich Wurzeln schlagen. Also hier mal das Schicksal einer Geflüchteten auf so eine ganz individuelle und fast alltägliche Weise. Also ich fand ihn besonders stark.
Ja, danke. Tatsächlich, Sophia hat sich eigentlich mit dieser Idee auch schon beworben und sie hat auch gesagt, ich habe keine Erfahrung im Filme machen. Ich habe nie Filme gemacht. Sie studiert auch jetzt Wirtschaft. Aber sie hat sich beworben, weil sie gemeint hat, es treibt sie um. dass sie merkt, diese Gedanken, wie gehe ich mit dieser Unsicherheit um? Weil ich weiß, ich habe das schon einmal erlebt, dass mein komplettes Leben auseinandergefallen ist. Dass es dann viel schwieriger ist, sich Pläne zu machen. Oder das ist schwer, den anderen dann zu erklären, warum man nicht auf diese Fragen einfach so antworten kann, weil viele erwarten, dass Menschen, die als Geflüchteten aus der Ukraine kommen, dass sie einfach gleich irgendwas machen, arbeiten gehen, studieren gehen, Sprache lernen und das läuft dann. Aber leider ist es ist wirklich ein viel längerer Prozess und ich glaube, Sophia teilt es auch sehr authentisch und das ist dann ein bisschen leichter einfach zu verstehen. Und es freut mich auch gleichzeitig für sie sehr, weil, wie ich gesagt habe, jetzt studiert sie. Sie hat ihren Deutschkurs jetzt abgeschlossen und jetzt tatsächlich auch ihre Wohnung renoviert. Und sie ist auch jetzt in Cottbus. Sie ist auch, alle Neuen sind nach Cottbus jetzt gekommen. Und sie hat zum Beispiel erzählt, dass sie jetzt so diese Phase ein bisschen überwunden hat, die wir noch im Film festgehalten haben.
Das sind die Momentaufnahmen. Das ist genau das, was in diesem Augenblick diese jungen Frauen beschäftigt und aufführt. Schön zu hören, dass die Wohnung fertig geworden ist. Das sieht nämlich nicht unbedingt immer so aus, wenn sie nach Maler hat, aber es hat offenbar geklappt und es sind sehr bewegende Filme, es sind sehr bewegende Begegnungen. Genau wie du gesagt hast, ist auch ein Blick hinter die Nachrichtenkulisse, hinter das, was wir täglich sehen. Hier verstehen wir endlich mal das Schicksal dieser Menschen, dieser jungen Frauen. Der Film ist heute zu sehen um 16 Uhr in der Kammerbühne. Da wird es also auch ein Gespräch natürlich dann geben mit allen Neuen. Wir haben es gerade gehört, das ist wirklich sensationell übrigens. Alle Neuen sind hier. Dazu gibt es noch einen anderen Film, I See Them Bloom, auch eine ukrainische Produktion, auch ein wichtiger Film. Also beide Filme kommen zusammen und man kann mit den Frauen reden, was ich ganz wunderbar finde. Ganz lieben Dank, schön, dass du bei uns warst. Und natürlich heute nochmal ein tolles Screening von Teen Angst. Also das deutsche Wort Angst ist da mit drin, von Inga Pilipczuk. Vielen Dank dir.
Vielen, vielen Dank für die Einladung.
12 Uhr mittags. Das Filmmagazin auf Radio 1. Live vom Filmfestival Cottbus. Mit Knut Elstermann.
Ja, und wie ich ja nicht müde werde zu sagen, zum einen reden wir über das Festival, das werden wir noch ausführlich tun, und zum anderen wollen wir reden über Filme, die Sie ganz normal im Kino sehen können. Und gerade heute finde ich es besonders wichtig, auf einen Film hinzuweisen, der schon angelaufen ist am Donnerstag, aber heute hat er so eine bundesweite Aktion. Das heißt, wenn der Film Kreis der Wahrheit in Kinos läuft, gibt es dazu viele Gespräche, werden Leute eingeladen, Experten, um über diesen Film zu reden. Der erinnert an den 9. November, aber eben nicht an den 9. November, an dem wir sofort denken, überlagert irgendwie dieses Geschehen, also der Mauerfall, sondern es geht um die schreckliche Pogromnacht. Dieser Film spricht mit Überlebenden des Holocaust und verbindet das Ganze auch mit künstlerischen Auseinandersetzungen. Hochinteressantes Projekt. Gleich mehr dazu in dieser halben Stunde. Radio 1, 12 Uhr mittags, das Filmmagazin. Dieser 9. November heute ist natürlich in der deutschen Geschichte mehrfach sehr unterschiedlich besetzt und der Mauerfall, der hat alles überschattet, überstrahlt auch natürlich, und man denkt nicht mehr darüber nach, was dieser Tag auch bedeutet, nämlich der schreckliche Tag der Pogromnacht. Also offen wurden Juden auf der Straße gehetzt, gejagt, wurden Geschäfte boykottiert, wurden Synagogen zerstört. Ein furchtbarer Tag in der deutschen Geschichte, den wir gerade heute nicht vergessen wollen, über den wir nachdenken wollen. Und das können wir durch einen sehr interessanten Film, der zum einen genau das auch bietet, was man vielleicht von einem solchen Film erwartet, nämlich beeindruckende Zeitzeuginnen. Hier in dem Falle sind es zwei Schwestern, die von ihrem Leben erzählen, und zwar so packend, als sei es alles erst gestern geschehen. Und zum anderen arbeitet der Film aber auch mit neuen, mit anderen Methoden, was sicherlich eben auch damit zu tun hat, dass Zeit ins Land gegangen ist und dass man nach neuen Zugängen suchen muss. Gesucht hat diesen Zugang ein Regisseur aus Österreich, Robert Hofferer. Der Film ist jetzt im Kino zu sehen. Grüßen erstmal ganz herzlich Regisseur von Kreis der Wahrheit. Hallo Robert.
Hallo, mein Lieber. Schön, dass wir uns hören. Und ich freue mich, dass der Film in Deutschland ins Kino kommt. In Österreich war er ja schon erfolgreich letztes Jahr im Kino.
Also er läuft genau ganz regulär in den Kinos, aber heute, dem 9. November, ist nochmal ein Aktionstag, ein ganz besonderer. Da läuft er dann in verschiedenen Kinos mit Gesprächen, mit Fachleuten, die dann über diesen Film danach mit dem Publikum reden. Darum reden wir jetzt auch darüber. Aber lass uns erstmal über deinen Ansatz sprechen. Also zum einen haben wir diese beiden Wiener Schwestern, Helga und Elisabeth. Das ist ja nicht untypisch heutzutage, dass wenn ich mit Zeitzeuginnen arbeite, dann sind das eben oft Leute, die damals noch Kinder waren, denn die anderen sind inzwischen gestorben. Also auch für dich natürlich jetzt ein Zugang, mit den Leuten zu reden, die damals Kinder waren.
Mir war immer klar, dass Zeitzeuginnen und Zeitzeugen natürlich in der Zwischenzeit öfter mal auch befragt wurden im Fernsehen oder auch für Filme oder im Radio. Aber im Eigentlichen hat sie kaum jemand befragt tatsächlich über ihre Kindheit und wie es möglich war, in merkwürdigsten Umständen eigentlich in einer Erwachsenenwelt. Die KZs waren ja im Großen und Ganzen natürlich trotzdem eine Erwachsenenwelt. Dort als Kinder zu überleben und welche Form von Parallelwelten sie sich geschaffen haben, um diese traumatische Zeit durchzustehen. Und die beiden Schwestern sind insofern dafür tatsächlich ein Vorzeigebeispiel, unter Anführungszeichen, weil sie im Prinzip den Nationalsozialismus in Österreich seit dem sogenannten Anschluss bis 1945 und dann auch die Nach-Nazi-Zeit, sage ich mal so, in den 50er Jahren, perfekt erzählerisch abbilden können.
Also Sie können ganz wunderbar erzählen, ganz genau. Und ich fand eben diese Perspektive, von der du sprichst, ja auch deshalb so interessant, weil es so eine Alltagsperspektive ist. Also zu erklären, was ist in einer Klasse passiert? Wie sind die Lehrer mit uns umgegangen? Wie hat sich plötzlich die Atmosphäre für uns verändert? Und das ist ja für Kinder so unmittelbar und so kaum zu verarbeiten. Und ich finde, diese Direktheit bringen die auch noch beide mit. Also das macht diesen Film und das macht diese Aussagen für mich dann auch so berührend, weil es so wirkt eben wie direkt jetzt in diesem Augenblick geschehen.
Ja, bei beiden ist es gewissermaßen sehr auffällig, dass sie trotz allem, was sie erlebt haben, eine sehr positive Lebenswendung genommen haben. Und im Prinzip ist alles, was sie erzählen und wie sie es erzählen, ist eigentlich eine Art Botschaft der Liebe, nämlich einerseits zueinander, aber auch an die Welt zu sagen, was immer irgendwie geschehen mag in einem Unrechtszusammenhang, lasst euch nicht unterkriegen, schaut, dass ihr sozusagen weiterkommt und macht auch aus eurem Leben was. Ein gutes Beispiel ist ja die Elisabeth. Der wurde in Theresienstadt, da war sie 7 Jahre alt. In Theresienstadt wurde ihr jeden Tag von den Aufsehern gesagt, das ist heute dein letzter Tag. Und nachdem es niemals der letzte Tag war, Gott sei Dank, hat Elisabeth dann nachts heimlich und leise, damit sie niemand hört, getanzt aus Freude. Und sie wurde später Balletttänzerin, war auch in Wien an der Volksoper, an der Staatsoper. Und witzigerweise später dann auch durch eine Heirat mit einem österreichischen Filmproduzenten hat die Dame Filme produziert. Also höchst spannend. Und bei der Helga, bei der Älteren, die ist sozusagen der rationalere Mensch. Die Elisabeth ist der Bauchmensch. Und die wurde Ärztin und hat bis ins hohe Alter, bis in ihre 90er praktiziert.
Das sind wirklich zwei sehr eindrucksvolle Frauen und das ist ein großes Glück natürlich auch für einen Regisseur, solche Frauen zu finden, mit ihnen zu arbeiten. Auf der einen Seite also sind diese Aussagen da und die gehen uns ganz direkt ins Herz. Auf der anderen Seite, habe ich auch schon angedeutet, gehst du ja mit der Geschichte auch auf eine ungewöhnliche Weise um. Nicht nur, dass du mit Animation arbeitest, sondern dass du eben auch Künstler und Künstlerinnen vielleicht eingeladen hast. Jedenfalls gibt es immer wieder künstlerische Auseinandersetzungen mit dem, was wir gerade hören. Also das interessiert mich sehr, warum du eben die aktuellen Künstler mit hineingenommen hast in deine Geschichte.
Na, mir war klar, dass man auch eine neue visuelle Bildsprache finden muss. Was ich nicht wollte, ist, ich wollte keine ausgetretenen Pfade einer Dokumentationsform, die wir alle kennen, also quasi Bilder von ausgemergelten KZ-Leichen. Ich wollte keine Form von Archivmaterial, das wir alle kennen, sondern für mich war es wichtig, dass alles, was für den Film gemacht wird und wurde, authentisch sein muss aus der Gegenwart heraus. Mhm. Und deswegen habe ich Künstlerinnen und Künstler gebeten, mitzutun und habe ihnen die Interviews mit den beiden, die haben wir zuerst aufgezeichnet, vorgespielt, damit sie sich das anschauen können. Und ich habe den Künstlerinnen und Künstlern völlig freigelassen, zu welchem Erzählstrang oder zu welcher Thematik in den Interviews sie sich einbringen wollen und wie.
Und so ist ein Film entstanden, der so etwas ist wie ein Dialog auch der Generationen, aber auch ein Dialog der Künste, der Ausdrucksform, der Auseinandersetzung mit diesem schrecklichen Geschehen. Das ist gleichzeitig ein Film über das Wunder des Überlebens. Auch das wird immer wieder klar. Also wie knapp es war, was für ein großes Wunder es ist, dass diese beiden Kinder zurückkamen aus Theresienstadt. Zwei wunderbare, wichtige Zeitzeuginnen erleben wir in dem Film Kreis der Wahrheit von Robert Hofferer, bei dem ich mich erstmal herzlich für dieses Gespräch bedanke. Der Film jetzt in den deutschen Kinos. Danke dir, Robert.
Vielen Dank.
Übrigens sind auch Iris Berben und Konstantin Wecker in diesem Film zu vernehmen mit ihren Reflexionen zum Geschehen. Also zwei sehr berühmte Künstler und Künstlerinnen sind ebenfalls dabei. Und heute nicht zu vergessen, also der Aktionstag mit diesem Film. Sie können ihn in vielen deutschen Kinos sehen. Im Filmkunst 66, im Sputnik, Kino am Südstern, im Kino Union Friedrichshagen und in Potsdam im Thalia Kino läuft der Film dann eben auch mit einem Gespräch dazu, wo man sich also noch lange über dieses Werk auseinandersetzen kann, lange über diesen Film reden kann. Bedanke mich nochmal herzlich und wünsche einen guten Tag, Robert. Danke.
Salut. Servus.
Die
Die erste Stunde ist schon so gut wie rum hier in der Stadthalle. Wir machen jetzt mal Nachrichten. Aus Potsdam-Babelsberg kommen die natürlich. Und dann schalten wir wieder hierher in die Stadthalle und haben dann Anke Lewicke zu Gast. Die renommierte Kritikerin, selbstverständlich, lässt es sich nicht nehmen, kommt immer wieder her, sieht sich vor allem den Wettbewerb an. Da können wir also in der nächsten Stunde dann die Preise schon mal so für uns vergeben. Vergeben werden sie heute Abend dann natürlich von der Jury. Aber wir haben unsere Favoriten und werden die dann auch vorstellen und werden einfach mal sagen, so muss es sein, so muss es kommen. Meistens kommt es anders, aber ist ja egal. Wir haben unsere Bewertung natürlich und unsere Favoriten. Außerdem gibt es ein Gespräch mit einem sehr beliebten deutschen Schauspieler, ich würde mal sagen, einer der beliebtesten überhaupt, nämlich Tom Schilling. Das haben wir allerdings in Berlin schon geführt, dieses Gespräch. Achtsam Morden, das ist eine neue Serie mit ihm, basiert auf einer wahnsinnig erfolgreichen Romanreihe und davon gibt es, glaube ich, inzwischen 5 Romane. Das heißt also, diese Serie, die kann endlos weitergehen. Also in der nächsten Stunde unter anderem Tom Schilling hier bei uns im Gespräch.
12 Uhr mittags. Das Filmmagazin auf Radio 1. Live vom Filmfestival Cottbus. Mit Knut Elstermann.
Und wir sind in der zweiten Runde. Da gibt es unter anderem ein Interview mit Tom Schilling, super beliebter Schauspieler, in einer Rolle, die ist ihm geradezu auf den Leib geschrieben. Also ein Anwalt, der dann noch so gemeinsame Sache macht mit dem organisierten Verbrechen, hineingerät in der Welt, die eine Nummer zu groß für ihn ist, aber irgendwie setzt er sich da doch durch. Leser und Leserinnen von Achtsam Morden kennen natürlich diese sehr erfolgreiche Romanserie, die jetzt auch eine Serie geworden ist, eine Spielfilmserie. Tom Schilling also im Gespräch hier. Und natürlich wollen wir schon mal schauen, wer bekommt die Preise aus unserer Sicht? Wie war dieser Wettbewerb? Welche Filme haben wir gesehen? Welche Erlebnisse hatten wir? Was würden wir heute Abend tun bei der Preisverleihung? Wir sind natürlich nicht die Jury, aber wir sind im gewissen Sinne zwei, ja, Jurymitglieder. Wir haben unsere eigene kleine Jury und werden mal richtig schön zuschlagen. Die Lubina übrigens, das ist ja dieser wunderschöne Preis und der sieht auch sehr, sehr schön aus. Also ein Glaskunstwerk, das heute mehrfach verliehen wird. Gleich mehr dazu. Radio 1 live beim Festival des osteuropäischen Films hier in Cottbus in der Stadthalle sind wir und Anke Lewicke ist natürlich auch da. Auch sie lässt es sich nicht nehmen, Jahr für Jahr herzukommen. Erstmal hallo, liebe Anke, willkommen.
Hallo Knut, ich kann es mir jetzt nicht verkneifen, aber wir haben Partnerlook.
Ja, wir sind beide mit Holzfällerhemden bekleidet. Das ist Absicht, Anke soll unsere Harmonie zeigen. Anke, ich muss dir auch noch eine Sache sagen, wir sind seit so vielen Jahren hier und genießen das sehr, sind sehr gerne in Cottbus. Es ist wahnsinnig viel passiert in dieser Woche, wir alle wissen es, also nicht nur die Wahl, sondern in den USA, sondern eben auch die Ampel ist zerbrochen, aber was ich richtig schlimm finde und was alles überschattet, ist, das Lindner macht zu. Also unser Stammhotel hier direkt an der Stadthalle, ideales, riesiges Hotel, wahnsinnig nette Leute da. Also das ist der wahre Niedergang, das kann ich überhaupt nicht fassen.
Aber wir haben doch recherchiert, es sollen unten Büroräume rein und oben soll es weiter ein Hotel sein und vielleicht kriegst du dein geliebtes Frühstück dann nächstes Jahr doch
aber
weiter.
Aber die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen werden alle entlassen, müssen sich neue Jobs suchen, das ist schon sehr, sehr traurig, muss ich sagen, weil das gehörte für mich immer so zum Kult dieses Festivals. Müssen wir durch, gibt auch andere schöne Hotels in Cottbus, wir werden das Neues finden. Wir werden ein Dach über den Kopf haben, denn wir kommen immer wieder her, Anke. Auch im nächsten Jahr. Warum eigentlich?
Naja, weil das Schöne an diesen kleineren Festivals in kleineren Städten ist doch, dass man so mitbekommt, wie Cottbus vom Filmfieber ergriffen wird. Also wie die Kinosäle gegens Wochenende immer voller werden und dann sitzt man auf einmal abends in der Kneipe und lernt eine Kollegin von der Lausitzer Rundschau kennen, die sich extra freigenommen hat, um über Filme, nur Filme zu sehen. Und hier haben wir ja doch auch einige Stammgäste, Stammgästinnen, die immer wieder kommen, die auch rund um die Uhr ins Kino gehen. Also deshalb fährt man doch nach Cottbus, oder? Und um osteuropäisches Kino zu sehen. Also ein Kino, was natürlich auf eine große Tradition zurückguckt. Und man kann immer gespannt sein, wie die doch meistens jungen Filmschaffenden mit diesen Vorbildern umgehen, wie sie sich abarbeiten. Und es ist ja interessanterweise auch ein Kino, was ja leider eine gewisse Übung hat, sich in Diktaturen umzuschauen und aber auch in Gesellschaften in Übergängen. Das gehört vielleicht auch dazu.
Und das war gerade in diesem Jahr, finde ich, ganz besonders spannend, weil eben diese großen Konflikte, die wir ja alle kennen und die uns alle beschäftigen und die uns leider noch lange beschäftigen werden, weil die oft so runtergebrochen waren in ganz kleine Geschichten. So, also es waren dann so oft Familiengeschichten, intime Geschichten, manchmal Kammerspiele geradezu, wobei die Weltgeschichte hineinragt.
Ja, mir hat ja ganz gut gefallen Faradschach aus Kasachstan. Also so häufig sehe ich jetzt Filme auch nicht aus Kasachstan. Und da ging es da um eine Fernsehreporterin, habe ich gedacht, gibt es ja dann doch eine kleine Identifikation. Wie arbeitet man als Journalistin doch in einem autokratischen Land? Und wir lernen sie eben kennen, dass sie total absurde Berichte machen muss. Eben über Wettbewerb, wo du Fahrrad fährst und Schach gleichzeitig spielst. Oder Kaninchen werden ausgewildert. Aber es geht auch immer wieder um den Staat, der eben versucht, so eine Bürgernähe aufzubauen, mit einem VW-Bus irgendwo hinfährt, aber die Bürger gucken eigentlich nur zur Seite. Und du lachst die ganze Zeit so ein bisschen, aber erstarrst eben auch immer mehr, weil durch diese Geschichte der Frau und auch deren Schwester, die immer wieder demonstriert, kriegst du einfach mit, was das für ein System ist. Also wie männerdominiert das ist, dass Frauen überhaupt gar keine Gleichberechtigung haben. Und das wird alles so en passant erzählt. Und wenn ein Motiv des osteuropäischen Kinos ist, dass es immer wieder schafft, einen autokratischen Alltag ad absurdum zu führen, dann kann man das in diesem Film erleben.
Anke, auf der anderen Seite gibt es immer wieder Filme, wo wir uns dann so sagen, toll gemacht, spannende Geschichten, könnte aber auch woanders spielen. Also es gibt natürlich auch einen Alltag, eine Normalität in Osteuropa, die sich so sehr nicht unterscheidet, also ich sag mal, vom Leben junger Leute in den Vororten von London. Also ich denke an so einen Film wie Toxic, für mich einer der stärksten Filme überhaupt von Saulė Bliuvaitė, glaube ich, wird sie ausgesprochen. Sie ist aus Litauen. Ist ihr Debüt schon wahnsinnig gefeiert worden international, ne?
Ja, hat in Locarno schon gewonnen. Und es geht ja vielleicht hier um junge Mädchen, die ja wie überall auf der Welt so davon träumen, Mannequin zu werden und ins Bild zu passen. Und sie greifen zu extremen Methoden, um ins Bild zu passen. Die darfst du jetzt erklären,
Knut. Ja, also eine Mädchen besorgt sich, ich weiß gar nicht, ob das so geht, im Darknet Eier von so einem Bandwurm und schluckt die. Und dann hat sie einen Bandwurm und der Bandwurm sorgt dafür, dass sie nicht dicker wird. Also es ist schon sehr radikal. Der Film hat auch was Radikales in seiner Bildsprache, dokumentarisch nah dran. In diesem Vorort sind wir immer unterwegs. Die Mädchen sind unglaublich gut beim Spielen, aber manchmal denkt man wirklich, man sieht eine Art Dokumentarfilm.
Ja, auf alle Fälle. Ich finde, der Film hat so ein die Bilder haben eine Tiefenwirkung, die ziehen einen so richtig in den Schauplatz rein. Und ich finde, wir erleben da einmal mehr Jugendliche, die im Grunde ohne Eltern aufwachsen. Also du bekommst ja mit, das eine Mädchen wurde abgeschoben, ist jetzt bei der Oma. Die andere, ja, der Vater hat immer neue Affären. Also ich finde das schon ganz bemerkenswert, dass sie so alleine auf sich geworfen sind, dass sie eigentlich überhaupt gar keine anderen Ideale mehr bekommen, außer ja, soziale Medien. Und dann will man eben Mannequin werden. Und das erzählt der Film alles so mit.
Ich finde es so schön, dieses altmodische Wort Mannequin, das du sagst. Ich würde, glaube ich, ein Model sagen. Aber ja, nee, Mannequin ist schön. Das ist so, klingt so nach 60er Jahren.
Ich bin ja auch ein bisschen altmodisch.
Nein, aber es ist
vielleicht wirklich, wollte ich halt früher mal Mannequin.
Du wolltest Mannequin werden. Toxic ist für mich einer der überragenden Filme gewesen dieses Festivals. Lief auch in einem Wettbewerb, aber nicht in dem Hauptwettbewerb, sondern im Wettbewerb U18. Also ist der Jugendwettbewerb auch nicht schlecht, finde ich, dass man ein so radikales Meisterwerk in diesen Wettbewerb hineinpackt und damit vielleicht auch so eine bestimmte Aufmerksamkeit schafft. Gerade für junge Leute, denn dieser Film sagt ihnen ganz viel. Anke, hätte Preischancen möglicherweise, was ansonsten so zu vergeben wäre, das bereden wir gleich.
Okay.
Radio 1 ist live dabei hier beim Festival des osteuropäischen Films. Haben uns schon ein bisschen verplaudert, lieber Anke, schnell die Mikrofone gegriffen. Aber wir müssen ja öffentlich reden. Wir müssen wir müssen den Leuten sagen, was heute Abend passieren soll. So sagen wir es mal ganz direkt. Die Lubina wird heute vergeben. Illustre Jury, gut zusammengesetzt, finde ich. Kritiker, Kritikerin, Schauspielerin. Also es ist wirklich alles dabei. Wir hatten aber eigentlich unseren Favoriten schon. Also ich habe meinen. Ich weiß nicht, wie ist es mit dir eigentlich?
Wen willst du nehmen?
Haben wir denselben?
Wir reden die ganze Zeit immer über die Filme.
Ich wollte es ein bisschen spannend machen jetzt.
Wir haben gefrühstückt. Also ich glaube, wir haben uns für den polnischen Film entschieden, oder?
Under the Volcano, und zwar von Anfang an. Also es war einer der ersten Filme, die ich gesehen habe und ich war tief beeindruckt. Damian Kotschur ist guter Bekannter übrigens hier. Vor 2 Jahren war er hier mit seinem Film Brot und Salz, erinnerst du dich vielleicht? Es war so eine Geschichte von so einem jungen Mann aus einer Provinzstadt, der ist an die Musikschule gegangen, kam wieder zurück und wie er jetzt so von den ehemaligen Freunden angesehen wird, welche Entfremdung da ist, das wurde so sensibel inszeniert. Dafür gab es den Regiepreis vom RBB. Der RBB stiftet den ja auch heute Abend, stiftet er ihn. Ich weiß nicht, ob Damian Kotschur den nochmal bekommen würde, aber verdient hätte er es.
Ja, auf alle Fälle. Und unter den Vulkan, den Titel kann man ja erstmal doppeldeutig nehmen. Also Schauplatz ist wirklich Teneriffa und wiederholt sieht man auch den Vulkan Tide. Aber die Stimmung unter dem Vulkan oder rund um den Vulkan zu sein, trifft vielleicht ganz gut auf die Familie, die wir dort kennenlernen. Weil diese Familie ist eigentlich nach Teneriffa gekommen von der Ukraine, um dort Ferien zu machen. Und dann geht der Angriffskrieg los, ihr Flug ist gecancelt und aus den Touristen wird auf einmal Geflüchtete. Und aus dem Ferienparadies ist man auf einmal im Exil. Und ich finde das jetzt so wirklich, es sind so eigentlich so auch Familiensituationen, aber eine unheimliche große Stimmung kommt so rüber, weil sie kriegen natürlich immer Nachrichten und mit ihnen versuchen wir uns ja eigentlich vorzustellen, wie sieht es jetzt aus? Sie kommen aus Kiew, was bedeuten diese Bombenangriffe? Man kriegt im Hintergrund mit, dass immer mehr Freunde von dem Mann eben in die Armee gehen. Also das kriegt man so erzählt. Und dann gibt es aber auch noch die Tochter, die pubertierend ist und sie lernt dann einen Geflüchteten aus dem Maghreb kennen. Und auf einmal spürt sie eine Seelenverwandtschaft, weil sie teilen auf einmal eine Art von Entwurzelung oder es gibt dann am Ende auch so ein sehr schönes Lied, was er singt. Also auf einmal kriegen solche Geschichten wie Lieder, Bücher nochmal eine ganz andere Bedeutung. Und ich finde, der Film erzählt letztlich über diese Familie auch, auch uns könnte das. Es kann jetzt immer überall passieren, dass man auf einmal zu Geflüchteten wird.
Also dieses Mädchen, von dem du sprichst, ist ja so eine Patchwork-Familie auch. Also irgendwie zusammengewürfelt, die haben auch so Probleme, sich zu sortieren. Das Mädchen, diese Teenager-Mädchen, Sophia Berezowska heißt sie. Und die ist unglaublich. Ne? Also ist auch nicht,
rote Haare, diesen Begriff Normschönheit mag ich eigentlich nicht, aber sie hat so eine ganz eigene Schönheit, eine ganz eigene Physis und sie lässt sich eigentlich auch, also sie nimmt sich den Raum nachzudenken, das finde ich so toll. Also sie wendet sich von der Familie ab, sie wendet sich auch manchmal von diesem anderen Geflüchteten ab und sucht so sich ihren eigenen Raum und dafür kämpft sie auch. Und irgendwann spürt sie, dass sie diesen eigenen Raum vielleicht erstmal für eine ganz große Weile nicht haben kann.
Also ich fand sie sensationell. Das ist nicht ihre erste Rolle, ich habe mal gegoogelt, aber das ist offenbar ihre erste große Rolle und da könnte ich mir den Darstellerinnenpreis vorstellen. Gibt es ja auch heute Abend, also wäre möglich. Verdient hätte sie ihn oder eben der ganze Film, der zu den Höhepunkten gehörte. Vielleicht noch einen Preis können wir vergeben. Also es gibt der Regiepreis, es gibt ja verschiedene Sachen. Nämlich You Are the Universe. Pavlo Ostrikov war ja auch bei uns hier, also ein Regisseur aus der Ukraine, reist jetzt mit seinem Film durch die ganze Welt, kam auch vom Festival in Thessaloniki. War dann hier. Und das ist ja natürlich ein ganz raffinierter Film, weil Low Budget vor 7 Jahren hat damit angefangen. Also kleiner geht es ja sozusagen gar nicht. Und gleichzeitig auch wieder nicht größer.
Es ging hier ja auch in Cottbus los. Mhm. Es gibt doch auch den Co-Produktion-Markt, Connecting Cottbus. Da hat er zum ersten Mal seinen Film vorgestellt. Da auch ein paar Produzenten kennengelernt. Und er gehört vielleicht zu den Regisseuren aus der Ukraine, die so vor dem Krieg schon ganz gut Kontakte im Ausland hatten. Also es war ja vor dem Krieg so eine wiedererstarkende Filmnation und diese Kontakte helfen jetzt natürlich. Und ja, zum Inhalt des Films, das ist schon abgefahren. Also der Müll der Erde muss entsorgt werden ins Weltall. Das Ganze dauert 2 Jahre. Der Mann, der Astronaut, ist alleine. Er hat einen Bordcomputer, mit dem er, der ziemlich frech ist. Und dann, das ist vielleicht, wo man jetzt dann auch noch mal anders hinschaut, die Erde ist zerstört. Also,
keiner mehr da.
Also, und diese Geschichte sieht man natürlich mit dem Krieg jetzt im Hintergrund noch mal anders. Und es werden dann so, Solaris, musstest du auch immer dran denken. Also auch dieser Regisseur bewegt sich in der Tradition. Es geht um die großen Seinsfragen und es gibt dann aber auch eine überraschende Liebesgeschichte, oder?
Ja, also eine Stimme taucht auf und diese Stimme könnte ja noch einem weiteren Lebewesen gehören irgendwie von dieser Welt. Es ist auch ein bisschen überraschend, vielleicht kommt der Film auch ins Kino, wir werden es nicht verraten, aber man kann schon sagen, großes Regietalent, finde ich, wie er also mit diesen beschränkten Mitteln doch einen sehenswerten Science-Fiction-Film hinbekommen hat.
Ja, vor allen Dingen fühlt man sich doch in diesem Raumschiff auch dann irgendwann ein bisschen zu Hause, weil das alles auch so mit Schrauben ist. Ja, also ich hätte das Gefühl, ich könnte das so reparieren, also es ist nicht alles über Computer.
You are Are the Universe wäre also für uns auch noch absolut preiswürdig, egal was, es gibt ja eine Menge Möglichkeiten. Also wir werden heute Abend mehr wissen. Anke, noch eine letzte kurze Frage, so ein Gesamteindruck. Also das Gefühl, mit dem du jetzt nach Hause fährst, nachdem du den Wettbewerb ja doch vollständig dir angesehen hast und links und rechts auch noch ein bisschen.
Ich werde jetzt banal. Vor dem Spiel ist nach dem Spiel. Nein, nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Ich freue mich einfach aufs nächste Jahr und bin gespannt, gerade ja, mit den Wahlen, was uns jetzt die osteuropäischen Regisseure zu erzählen haben. Und das Kino, gerade die Dokumentarfilme, können ja jetzt auch schneller reagieren. Ja. Also man braucht nicht mehr den ganzen technischen Apparat. Also ja, lass uns gucken, worüber wir nächstes Jahr sprechen werden.
Wobei das hier, muss man auch nochmal ganz klar sagen, ein Spielfilmwettbewerb und auch ein Spielfilmfestival ist. Dokumentarfilme, wir haben einige vorgestellt, auch heute hier, sind eher die Ausnahme. Könnte ich mir vorstellen, dass man das auch mal irgendwann verändert, eben aus den Gründen, die du gerade nennst, weil es einfach schneller geht, weil man schneller reagieren kann, direkter vielleicht auch an den Sorgen der Menschen dran ist. Vielleicht kann man das in Cottbus irgendwann dann auch sogar noch etwas mehr weiten, vielleicht sogar einen eigenen Dokumentarfilmpreis. Das wäre natürlich großartig. Anke, aber erstmal vielen Dank für diese Eindrücke vom Festival. Danke dir. Ja, und morgen ist ja hier der große Publikumstag. Also da laufen noch mal so die Hits dieses Festivals für das Publikum. Eine besondere Empfehlung vielleicht für morgen. Also im großen Saal im Weltspiegel läuft um 18 Uhr die sehr schräge deutsche Komödie Another German Tank Story. Ist schon ausgezeichnet worden bei First Steps und erzählt von einem brandenburgischen Dorf, also tiefste Provinz. Und dort kommt Hollywood hin. Was wollen sie? Natürlich Zweiten Weltkrieg verfilmen. Logisch. Machen die da, verändern natürlich die ganze Stimmung in diesem Dorf. Radikal, ein sehr amüsanter Film mit Johannes Scheidweiler. Der ist da in der Hauptrolle zu sehen und zwar ist das ein Schauspieler hier aus Cottbus. Großer Star in Cottbus, spielt Wojciech und andere große Rollen, hat auch morgen noch eine Premiere, aber um 11 schon, Ronja Räubertochter. Das heißt also, er könnte dann 18 Uhr bei der Vorführung vielleicht sogar dabei sein. Bei uns war er jedenfalls hier und wir hatten eine sehr schöne Begegnung hier bei 12 Uhr mittags, haben wir auch über diesen Film schon gesprochen und wir werden noch drüber reden, denn der kommt irgendwann auch ins Kino. Also im nächsten Frühjahr wird er zu sehen sein, aber nutzen Sie die Chance, amüsieren Sie sich prächtig mit vielen anderen tollen Schauspielern morgen um 18 Uhr im Weltspiegel zum Publikumstag. Und wir haben, das ist ein aufstrebender Star, ganz klar, der Johannes, von dem wird man da sehr viel hören. Wir haben jetzt gleich einen der ganz großen deutschen Stars hier im Gespräch, nämlich Tom Schilling.
See?
Radio 1, vormittags, das Filmmagazin. Immer wieder stellen wir auch Serien vor. Und das wollen wir auch jetzt tun, weil es ist natürlich eine bemerkenswerte Serie mit einem der beliebtesten deutschen Schauspieler in der Hauptrolle. Das heißt Hauptrolle. Er dreht die ganze Serie. Er ist quasi in jedem Bild zu sehen. Hat wahrscheinlich auch wirklich hart gearbeitet an dieser Figur, die ja viele Menschen auch sehr lieben. Weil es sind ja Erfolgsromane. 5 sind es inzwischen. Und diese achtsam Morden folgen von Carsten Dusse. Jetzt also verfilmt für Netflix. Björn Diemel erleben wir jetzt auch als Serienheld. Und ich freue mich sehr, dass ich reden kann mal wieder mit Tom Schilling. Hallo Tom.
Hi Knut, hallo.
Wie war diese Erfahrung für dich, also als Seriendarsteller? Ich denke, es stimmt schon, also sehr gestresst zu sein und ständig präsent zu sein bei so einem Dreharbeiten.
Ja, ist ein großes Geschenk, ehrlich gesagt, als Schauspieler. Ich habe das lieber, dass ich ständig rotiere, als dass ich zu lange im Trailer warte und bis ich dran bin, weißt du? Dann bin ich viel, viel aufgeregter und so kommt man in so einen guten Workflow. Das ist vielleicht mal so ein Begriff, der, glaube ich, dem Joschka Breitner nicht so gut gefallen würde, dem Achtsamkeitscoach. Aber als Schauspieler gefällt mir das, ja.
Das ist übrigens Peter Jordan, dieser Achtsamkeitscoach, der immer mal wieder auftaucht und zwar im Film immer zu sehen ist bei diesen Sitzungen und eigentlich immer an einer falschen Stelle. Man hat das Gefühl, den will ich jetzt gerade nicht ertragen, weil er ist alles so stressig gerade. Und dann kommt so jemand, kennt man auch im Leben, ne, der sagt, bleib mal ganz ruhig, alles wird gut werden. So einen Leuten möchte man noch sofort ins Gesicht springen.
So ging es mir eigentlich nicht. Mich hat er schon richtig runtergebracht. Ja? Und auch im Roman von Carsten Duess, den ich wirklich ganz, ganz toll finde, haben mir diese Passagen schon unglaublich gut gefallen. Weil eigentlich ist es für mich fast eher eine Therapie-Session als ein Krimi.
Ja. Du, mir haben diese Passagen auch gefallen, zumal Peter Jordan das ja auch sehr schön spielt. Aber im wirklichen Leben, wie gesagt, finde ich immer, wenn es ganz schlimm wird, dann braucht man eigentlich gerade nicht jemanden, der immer sagt, komm mal runter, bleib mal ruhig, weil dann geht es ja genau ins Gegenteil für mich. Wie ist es bei dir in deinem wirklichen Leben, wenn mal richtig Stress ist?
Mir würde das gut tun. Was würde dir denn gut tun in dem Moment?
Na, jemand, der mitmacht.
der dich darin bestärkt, richtig nochmal Dampf abzulassen oder so?
Genau, muss ich schon sagen. Jetzt ist das ja eine sehr schöne Figur, der Björn, also dieser Anwalt, der Staranwalt, weil es ist ja auch nicht so von Anfang an, dass das eine Lichtgestalt ist. Schon wenn er ganz normal diesen Beruf ausübt, hat das schon zu tun mit Leuten, die man dunkel nicht treffen möchte. Warum macht er das eigentlich?
Ja, das fragt man sich so ein bisschen. Das ist auch so ein bisschen der Knackpunkt an dem Roman. Aber ja, vielleicht hat er einfach den Blick fürs Wesentliche verloren und hat sich irgendwann eingebildet, dass es seiner Familie viel, viel mehr bedeutet, irgendwie in einem wunderschönen Haus zu wohnen und ein wunderschönes Auto zu haben und die Möglichkeit zu haben, in Urlaub zu fahren, aber nicht die Zeit, um mit dem Papa das auch zu machen. Und ja, wahrscheinlich haben die sich da ein bisschen entfremdet und wir haben eine kurze Exposition in der Serie, muss ja immer alles ganz schnell gehen, Leute müssen sofort reingezogen werden und so. Aber klar, da erklären wir schon ein bisschen, dass manchmal dann, wenn es so eng ist zu Hause, dann man sich auch in die Arbeit flüchtet. So macht das der Björn. Dort ist er aber auch unglücklich, weil er eigentlich der Meinung ist, dass er Besseres verdient hat, also dass er schon Partner sein müsste in der Kanzlei. Er ist ja Anwalt. Und ja, er ist auch, hat auch so einen kleinen narzisstischen Zug.
Kann man wohl so sagen. Ich meine, dass das materielle Gründe auch hat, warum er mit diesen Mafia-Leuten zusammenarbeitet, wird sehr schnell klar. Tolles Haus, alles super, man hat viel Geld. Ja. Aber da kommen wir zu einem wichtigen Punkt, der unabhängig, finde ich, vom Beruf, glaube ich, für jeden verständlich ist, der Kinder hat und der selber viel arbeitet, ob Mann oder Frau. Man hat ja immer das Gefühl, die Kinder zu vernachlässigen. Man hat immer das Gefühl, man macht nicht genug. Und das geht dir wahrscheinlich auch nicht anders. Du hast wie viele Kinder?
Ich habe 3.
Genau, also ja. Das Gefühl kennst du, glaube ich, dann trotzdem ganz gut, auch wenn du jetzt nicht mit Mafia-Leuten zu tun hast.
Ja, man ist halt oft da drin, dass es eher so ein bisschen Stress, jetzt muss ich noch das und das und das machen und verliert da so ein bisschen den Blick dafür, wie schön es ist, eigentlich auch mal nichts mit den Kindern zu machen, sondern sie nur mal zu beobachten. Mhm. Selbst diese Momente gibt es ja selten.
Jetzt erleben wir im Film also, dass er das durchaus sehr empfindet. Das muss man ja schon ganz klar sagen, oder in der Serie. Er weiß ja, dass da irgendwas nicht stimmt und das ergibt ja dann auch diesen komischen Kontrast, finde ich. Also arbeiten muss er wird immer tiefer hineingezogen sogar. Ja. Auf der anderen Seite will er es ja gut machen und ich denke, es war schauspielerisch dann auch schön, also genau dieses gehetzte, widersprüchliche zu spielen. Er ist nicht ein Arschloch, muss man ganz klar sagen. Er will das Gute tun, aber schafft oft genug das Schlechte.
Also solche Bilder wie, dass er irgendwie, ja gut, der hat jetzt gerade seinen Mandanten zerstückelt und sitzt danach seelenruhig im Park und telefoniert mit seinem anderen Mandanten, der ihn schon ein bisschen nervt und wo man dann denkt, oh, jetzt sei aber lieber vorsichtig, weil sonst bist du der Nächste. Mit dieser, dass er ja trotzdem irgendwie im Stressmodus ist. Also das auszutarieren, fand ich schwer.
Zumal er immer wieder konfrontiert ist mit diesen verschiedenen Gangstertypen, die auch ganz toll gespielt werden. Also der Hauptgangster, der nun leider nicht lange im Film vorkommt, ist der Sascha Alexander Gerschak, der es ja ganz toll macht, wie immer. Und jeweils merkt man ja, das sind ja Leute, mit denen er umgehen muss, aber die ja nicht seine Leute sind. Das ist ja nicht sein Metier, das ist nicht sein Milieu. Also da kommt ja auch nochmal so eine Komik dazu, dass er sich tief verstrickt in Kreisen, in denen er im Prinzip nicht zu suchen hat?
Ja, natürlich hat er da nichts drin zu suchen, aber er ist so ein bisschen so wie so ein der Unterschätzte, der zurückschlägt. Ne? Und er hat ja auch so ein bisschen sowas, der Rächer der Entrechteten. Oder ich sag euch jetzt mal, wie das geht. Und wenn der Staat und wenn Polizei das nicht schafft, hier irgendwie für Recht und Ordnung zu sorgen, dann mache ich das halt mal.
Man kann auch den Leuten schon verraten, glaube ich, dass er quasi fast zum Oberhaupt dann wird. Also ob er es will oder nicht, er wird ja eigentlich so eine Art Täter dann selbst. Also das kann man schon andeuten, glaube ich.
Richtig. Allerdings mit moralischeren Zielen, also mit höheren Zielen als, also es geht jetzt nicht um Profit für ihn aus Waffen, Prostitutions- und Drogengeschäften, sondern um die gute Sache.
Wie war das auch so das Zusammenspiel dann mit den Kollegen? Das sind ja auch gestandene Leute, die ja öfter übrigens schon also auf der anderen Seite des Gesetzes standen in Filmen, das wohlgemerkt. Ne?
Ich denke zum Beispiel an Marc Hosemann, das ist immer ein Riesengeschenk. Also er bringt mich so zum Lachen, wenn ich irgendwie mit diesem Killerblick irgendwie anguckt, irgendwie so mit ganz leichten Silberblick drin. Er ist ein brillanter Schauspieler. Herrlich.
Ja, der gerade den Ernst-Lubitsch-Preis bekommen hat übrigens. Gerade für dieses Spiel, ne? Für diese Fähigkeit, sehr komisch zu sein.
Vollkommen zu Recht. Also einer der größten Komödianten. Ja. Ich finde, der hat ja fast so eine Buster-Keaton-haftes.
Mhm. Das stimmt. Was ich auch ganz reizvoll finde in dieser Serie, ist ja, dass wir, ob wir es wollen oder nicht, irgendwie auch deine Komplizen werden. Und du beziehst uns ja auch ein. Es gibt manchmal so einen Blick in die Kamera, eine Verfremdung und zu sagen, hier Leute, guck mal, was ich gerade mache. Ich weiß schon, was ich hier tue. Ja. Also das ist auch ein Spiel mit uns dann.
Ja. Ja, was wir ja seit House of Cards ganz gut kennen. Und ich finde, da hat sich, glaube ich, Carsten Duess auch ein bisschen dran bedient. Aber wie ich finde, sehr gut. Und es wäre einfach schade gewesen, all diese tollen inneren Monologe irgendwie nicht zu haben. Und da er uns nun mal als sehr unzuverlässiger Erzähler durch diesen Film, durch diese Serie bringt, finde ich es total geil, dass er ab und zu dort irgendwie seine Gedanken formuliert.
Und augenzwinkernd uns eben mit zu Zeugen, aber eben auch wirklich zu Verbündeten macht.
Ja.
Kann man so weit gehen?
Ja, aber immer mit einem Joke, ne? Also.
Fünf Romane gibt es übrigens, also es könnte ja wirklich weitergehen. Es gibt genug Stoff, jetzt aber die erste Staffel mit Tom Schilling, Achtsam Morden, und zwar jetzt schon zu sehen auf Netflix. Vielen Dank dir, Tom, dankeschön.
Danke, Knut.
Radio 1. Nur für Erwachsene.